We Know How. Ein Podcast der Fraunhofer Gesellschaft.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Fraunhofer Podcasts. Mein Name ist Markus Borgmann und heute sprechen wir über die Corona-Warn-App. Die ganze Welt forscht und diskutiert darüber, wie man die Corona-Pandemie in den Griff bekommt. Eine Hilfe soll die Corona-Warn-App sein. Die meisten werden es sicherlich mitbekommen haben. Das Ziel der App ist es, den digitalen Handschlag zweier Smartphones zu dokumentieren. Heißt, die App soll mich als Nutzer besonders schnell informieren, wenn ich mich für einen bestimmten Zeitraum in der Nähe einer Corona-infizierten Person aufgehalten habe. Grundlage dafür ist eine spezielle Bluetooth-Technologie, die sogenannte Bluetooth Low Energy-Technologie, die Abstände zwischen Personen ziemlich genau abschätzen kann. Die Fraunhofer Gesellschaft und hier insbesondere das Institut für Integrierte Schaltungen IIS steht den App-Entwicklern SAP und Telekom beratend zur Seite. Und das tut vor allem eine Person, Steffen Meyer vom Fraunhofer IIS. Herzlich willkommen, Herr Meyer.
Herzlich willkommen, danke.
Die Corona-Warn-App ist ab sofort auf Apple- und Android-Geräten zum Download verfügbar. Hand aufs Herz, wie viele schlaflose Nächte hatten Sie in den vergangenen Tagen, ja Wochen? Wie groß war die Nervosität, wie groß war die Anspannung bis jetzt zum Start?
Schlaflose Nächte gab es nicht, aber es gab durchaus etliche Wochenenden, an denen gearbeitet worden ist. Es ist natürlich ein großes Projekt und wird von allen mit Spannung erwartet. Insofern muss man viele Sachen sehr besonders anschauen und insbesondere die Zeitkonstanten, in denen man arbeitet, sind natürlich sehr, sehr kurz. Insofern Anspannung ja, aber schlaflose Nächte nicht.
Wie groß war die Intensität die letzten Tage, Wochen? Tatsächlich, wie lange waren Sie immer im Büro, haben daran gearbeitet?
Also die Arbeitszeiten sind bis in die späten Abende hinein, inklusive Wochenenden. Hat sich natürlich sehr stark an die Projektsituation angepasst. Es sind teilweise eben viele Calls gewesen mit unterschiedlichen Beteiligten, auch natürlich mit Übersee und entsprechenden Zeiten später am Abend. Also man musste dann arbeiten, wann es gebraucht wird.
Die Corona-Warn-App, die ist dazu da, dass man den Kontakt zwischen zwei Personen nachvollziehen kann, beziehungsweise die App soll informieren, ob man mit einer Corona-infizierten Person in Kontakt gewesen ist in der Vergangenheit. Jetzt steht und fällt diese Wirksamkeit der App mit der Zahl der Nutzer. Was glauben Sie, wie wird die App in der Bevölkerung angenommen? Wie zuversichtlich sind Sie, dass die App angenommen wird?
Nun, es gab im Vorfeld ja etliche Ankündigungen. Und ich glaube, wenn man sich überlegt, was der Nutzen dieser App ist, dann glaube ich schon, dass viele Leute den erkennen werden. Denn insbesondere diese Warnfunktion und diese anonyme Warnfunktion ist ja etwas, was allen hilft. Man kann sich an viele Dinge erinnern, die man in der Vergangenheit gemacht hat. Aber viele Dinge kann man überhaupt nicht angeben, weil man die Leute, die man getroffen hat, im täglichen Leben eben nicht kennt. Und das kann eigentlich nur über so eine App passieren, dass dort Kontakte in irgendeiner Weise erfassbar werden, Warnungen anonym aussendbar werden. Das wird nicht funktionieren, wenn man das in irgendeiner Weise manuell macht.
Jetzt stehen Sie, also Sie persönlich, vor allem den Entwicklern SAP und Telekom, offiziell heißt es beratend, steht die Fraunhofer Gesellschaft zur Seite. Wie können wir uns denn diese beratende Funktion vorstellen? Sind Sie wöchentlich in Kontakt, täglich in Kontakt, per Videocall? Sind Sie physisch vor Ort? Also wie kann man sich diese beratende Funktion vorstellen, gerade vor so einem Riesenprojekt, das es ja auch noch einfach noch nie gegeben hat?
Also die Beratungsfunktion, wir sind technische Experten, insbesondere für Bluetooth und alles, was rund um Bluetooth gemacht werden kann. Und wir beraten in allen Fällen, wo technische Expertise eben gebraucht wird. Man muss sich das so vorstellen, dass wir sehr, sehr viel in Calls mit dabei sind. Die passieren nicht nur einmal am Tag, sondern in der Regel 4, 5, 6 Mal am Tag zu unterschiedlichsten Themen. Und wir werden überall dort mit eingebunden, wo diese technische Expertise eben gebraucht wird, wo es um Abstimmungen geht, wo es auch um Einschätzungen geht, wo es um Interpretation von Daten geht. Überall da sind wir dabei.
Inwiefern können Sie da oder wollen Sie da auch Einfluss nehmen auf die Entwicklung der App?
Nun, wir nehmen ganz konkret Einfluss auf manche technische Entscheidungen. Wenn in irgendeiner Weise Fehlfunktionen, schwierige Funktionen auftauchen, dann werden wir gefragt, wie wir das einschätzen, was man besser machen könnte. Es geht immer darum, besser zu werden, zu optimieren und zu sagen, was kann geleistet werden und was kann nicht geleistet werden.
Kern dieser App ist die sogenannte Bluetooth Low Energy Technologie. Wir alle kennen Bluetooth, wenn wir Bluetooth-Kopfhörer nutzen, um die Verbindung zum Handy herzustellen, Bluetooth-Tastaturen, Bluetooth-Mäuse. Inwiefern ist diese Technologie Low Energy unterschiedlich zu der, die wir alle kennen?
Im Grunde ist das, was wir kennen, ist eine verbindungsorientierte Variante. Das heißt, man baut eine Verbindung auf, man koppelt zwei Endgeräte und dann hat der Kopfhörer eben Verbindung mit meinem Smartphone oder mit meinem Laptop. Bei Bluetooth Low Energy wird sehr viel durch einfaches Aussenden von Signalen gemacht und auf der anderen Seite durch Scannen, durch Hören nach solchen Signalen. Das heißt, ich sende Signale aus, meine Smartphones senden Signale aus, andere hören darauf und wenn sie sie hören, versuchen sie auf Basis der Signalstärke, der Dämpfung, der Streckendämpfung auf die Distanz zu schließen und können natürlich dabei auch die Zeiten messen, mit denen ich in Kontakt war.
Bis zu welchem Abstand misst denn diese Technik störungsfrei und wann können da Probleme auftreten?
Nur störungsfrei ist da ein sehr relativer Begriff. Die Technik ist eigentlich nicht dazu entwickelt, um Entfernungen zu messen. Warum sie ausgewählt worden ist, es liegt daran, dass es im Grunde die einzige weit verbreitete Technologie ist, die eine Schätzung überhaupt möglich macht. Das heißt, im Grunde kennt man sehr, sehr viele Einflussfaktoren, die solche Schätzungen auch beeinflussen. Das geht von Handymodellen über, wie die Smartphones ausgerichtet sind, über Personen, die im Weg stehen, über Umgebungen, die unterschiedlich stark Signale beeinflussen. All das hat einen Einfluss. Aber man versucht eben durch Abschätzungen, durch bestimmte statistische Verfahren, trotzdem daraus eine Nutzinformation zu machen. Das Ganze korreliert auch ein bisschen daran, dass man epidemiologisch auch noch nicht hundertprozentig immer abschätzen kann, ist es jetzt ein gefährlicher Fall, ist es nicht ein gefährlicher Fall. Man kennt viele Fälle, wo Ansteckungen auch über größere Distanzen passiert sind, über kleinere Distanzen. Das Handy kann ja nur die Abstände zwischen den Handys im Grunde schätzen. Es weiß nicht, ob es in einem Raum war, es weiß nicht, wie die Leute zueinander ausgerichtet waren. Es weiß natürlich auch nicht, ob derjenige genießt hat, gesprochen hat, gesungen hat. All das muss man jetzt erstmal als Varianten und als Möglichkeiten dahingestellt lassen. Aber die Abstandsschätzung, ob ich mit jemandem in Kontakt war, das ist das eigentliche Ziel.
Das heißt, auch eine gewisse Fehlertoleranz muss mit einberechnet sein, denn die App kann natürlich nicht sagen, hundertprozentig fehlerfrei sagen, dass man jetzt in Kontakt mit einer Person war.
Genau, es ist definitiv eine Schätzung und eine anschließende Risikobewertung, die vorgenommen wird. Und auf der Basis werden dann eben Warnungen ausgelöst oder eben nicht.
Wie lange muss ich denn einen bestimmten Abstand zu einer Person einhalten, damit die Handys in Anführungsstrichen verbunden sind und so den Status von infiziert bzw. nicht infiziert erfassen kann?
Also prinzipiell ist es so, dass dieses Signalaustausch, der passiert in Abständen, die im Bereich von ein paar Minuten liegen können, aber auch kürzer sein können. Das wird von der darunterliegenden API gehandelt, je nachdem, wie auch der Status des Handys aktuell ist. Und dann gelten natürlich die Vorgaben, die von den Epidemiologen kommen. Das heißt, ich muss 15 Minuten in einem Abstand kleiner 2 Meter sein und dann habe ich gute Chancen, dass ich auch eine Warnung bekomme. Das ist natürlich alles, wie gesagt, mit Schwankungen belegt, aber in der Art und Weise wird es umgesetzt.
Was wären dann so Fälle? 15 Minuten ist natürlich jetzt im Alltag eine lange Zeit, zum Beispiel im Restaurant könnte das zutreffen, an der Supermarktkasse wahrscheinlich eher weniger, wenn es nicht voll ist. Wo sind da die Fälle, für die das zutreffen könnte?
Naja, es kann im Restaurant zutreffen, es kann aber auch vor allen Dingen in den öffentlichen Personennahverkehr zutreffen. Wenn ich Bahn fahre, wenn ich auch längere Strecken U-Bahn fahre, wenn ich in Bussen unterwegs bin, wenn ich überhaupt im öffentlichen Raum unterwegs bin, mir irgendwo noch einen Kaffee hole und da noch eine Zeit lang verweile, 15 Minuten sind da relativ schnell überschritten und das heißt ja auch nicht, dass es immer nur ortsfest ist, wenn ich sozusagen zufälligerweise mit einer anderen Person mich bewege, weil ich dort den gleichen Weg habe, in einer Gruppe laufe, auch dann sind schnell mal 15 Minuten erreicht.
Im europäischen Ausland gibt es die App teilweise schon, beziehungsweise ein Pendant zu dieser App, teilweise schon jetzt seit Anfang Juni, zum Beispiel in Frankreich mit der Stop-Covid-App. Ein Kritikpunkt, mehr oder weniger groß, war der, dass die Akkulaufzeit beeinträchtigt wird. Dass die App ständig im Hintergrund laufen muss, Bluetooth muss natürlich angeschaltet sein. Inwiefern ist das auch auf die deutsche App zutreffend oder auch nicht?
Also prinzipiell ist die Akkulaufzeit ein Punkt, auf den sehr genau geschaut wird. Prinzipiell, je länger ich sozusagen empfangsbereit bin als Smartphone, desto höher ist mein Akkuverbrauch. Und der Akkuverbrauch hängt aber dann noch von mehreren Faktoren ab. Es ist in Anführungszeichen energetisch günstiger, wenn das Handy sowieso schon an ist, dann kann ich dieses Hören energetisch leichter realisieren, als wenn das Handy schläft. Und da ist es so, dass in Frankreich wird das Scanning selbst von der App gemacht, also auf einer Bluetooth-Core-Schnittstelle. Da wird direkt mit dem Bluetooth-Chip sozusagen interagiert. Hier ist das Ganze in der deutschen App unter der Apple-Google-Schnittstelle verschwunden, sozusagen diese Strategie. Und es liegt dann an den beiden Herstellern, das möglichst energieeffizient zu machen. Und da sie natürlich im Betriebssystem tiefe Eingriffsmöglichkeiten haben, kann das dann auch mit einer hohen Effizienz geschehen.
Jetzt haben viele verschiedene Medien das Thema Corona-Warn-App natürlich jetzt die letzten Tage aufgegriffen. Das Handelsblatt hat zum Beispiel von einem Experiment in Echtzeit geschrieben. Was macht Sie zuversichtlich, dass dieses Experiment rückblickend gelingen kann? Beziehungsweise ab wann würde man sagen, dass es erfolgreich war? Macht man das an den Zahlen der Downloads fest? Macht man das an individueller Kritik fest, die zurückkommt? Oder wie misst man den Erfolg im Nachgang?
Nun, Ziel dieser App ist es ja im Grunde, Ansteckungen oder mögliche Ansteckungen zu erkennen und Warnungen auszusprechen. Und ich glaube, an der Stelle muss man auch das Erfolgskriterium in gewisser Weise anmachen. Es ist im Grunde, wenn es viele Leute runtergeladen haben, ist das sicherlich ein Erfolg für die App. Ich glaube, der Mehrwert liegt daran, wenn Warnungen ausgesprochen werden und auf Basis dieser Tests wurden Ansteckungen erkannt. Und in der Hinsicht kann die App eigentlich dann ein Erfolg werden, wenn erstens viele Leute mitmachen und zweitens, wenn es tatsächlich einen Haufen Szenarien gibt, die dadurch eben erkannt worden sind und Leute sozusagen dann der Endpunkt der Infektionskette waren, obwohl sie es vorher nicht gewusst hätten. Also es geht ja da auch sehr darum, möglichst früh Warnungen aussprechen zu können. Und nicht erst, wenn Symptome auftreten bei der dann auch vielleicht infizierten Person.
Man muss natürlich auch dazu sagen, die App ist natürlich ein Teil von vielen, mit dem man versucht, die Pandemie einzudämmen und nicht das Allheilmittel, mit der die Pandemie jetzt gestoppt wird. Wir blicken in die Zukunft, die App ist gestartet. Wie sehen jetzt die nächsten Wochen und die nächsten Monate aus?
Ja, nach dem Start der App wird man erstmal sehen, wie die Nutzerakzeptanz ist und welche Schritte im Grunde dann als nächstes priorisiert angegangen werden müssen. Es gibt sicherlich Weiterentwicklungsmöglichkeiten, aber man wird dann auf Basis von dessen, wie die App funktioniert, wie sie sich in der Praxis bewährt, schauen müssen, welche technischen Verbesserungen sind notwendig, welche technischen Verbesserungen sind sinnvoll und die wird man dann angehen.
Die lang erwartete Corona-Warn-App ist ab sofort auf Apple- und Android-Geräten zum Download verfügbar. Die App soll Nutzer informieren, wenn sie sich für einen bestimmten Zeitraum in der Nähe einer Corona-infizierten Person aufgehalten haben. Einblicke und Einschätzungen zu der App haben wir von Steffen Meyer vom Fraunhofer Institut für Integrierte Schaltungen, IIS, bekommen. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Meyer.
Ja, danke auch.
Fraunhofer. We know how.